Ja, auch von meiner Seite einen recht schönen guten Morgen. Wir fahren im Matthäus-Evangelium weiter, Matthäus 9, 1 bis 8, er steht schon hier. Die meisten Texte, die wir heute miteinander lesen, die lesen wir aus Hoffnung für alle. Das Gesamtthema habt ihr sicher auch schon gelesen, ist Vergebung. Jesus stieg in ein Boot und fuhr über den See zurück nach Kapernaum, wo er wohnte. Dort brachten sie einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Du kannst unbesorgt sein, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Gotteslästerung, dachten sich die Schriftgelehrten. Jesus durchschaute sie und fragte: Warum tragt ihr so böse Gedanken in euch? Ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünde zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie. Sie lobten Gott, der dem Menschen eine solche Macht gegeben hat. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass wir wieder ein Stück nachdenken dürfen über dein Wort, das du uns gegeben hast. Und öffne du unsere Herzen und Ohren, dass wir dein Reden vernehmen können. Herr, dass wir mehr und mehr dorthin kommen, zu deinem Geistessinn, dass du uns veränderst, verwandelst, so wie du es möchtest. Hab Dank dafür. Amen. Ja, Matthäus fasst diesen Text kurz und prägnant zusammen. In Markus und Lukas wird die Geschichte ausführlicher berichtet. Das Ereignis, dass der Gelähmte gesund wird und wieder gehen kann, ist ein Wunder. Wenn ich denke, wie nach 6 Wochen Gips an der Hand oder am Bein die Muskeln erst wieder langsam zu Kräften kommen müssen und geübt werden muss, und hier in einem Moment alles da. Die Heilung ist aber nicht der Mittelpunkt dieser Geschichte. Auch wenn sie in den Kindergruppen oft so erzählt wird. Nein, es ist ein wichtiger Teil dieser Geschichte. Ich weiß nicht, wie es dem Mann erging, als Jesus zu ihm sagte: Dir sind deine Sünden vergeben. Keiner, der dabei war, konnte das überprüfen, ob das wirklich stimmt, was Jesus hier sagt. Der Mann hat zumindest äußerlich keine Veränderung erlebt oder gesehen. Was er gefühlt hat, das wissen wir nicht. Es geht hier sicher nicht nur um die zwischenmenschliches Versagen. Es geht um die eigentliche Veränderung, um die eigentliche Sünde in unserem Leben. Kein Mensch steht vor Gott mit reiner Weste da. Mag er noch so sozial eingestellt sein, mag er noch so fromm leben, In Römer 3, 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit bei Gott. Das betrifft uns alle ohne Ausnahme. Aber die Zusage aus Jesaja 43, 25, das hat sich Gott einfallen lassen. Und trotzdem, ich werde euch alles vergeben, um meinetwillen. Ich werde all euer Vergehen für immer vergessen. Das ist eine Zusage, auf die können wir uns absolut verlassen. Wenn wir uns in die Situation der Gesetzeshüter hineinversetzen, dann wird doch klar, warum die innerlich aufbegehrten. Sie kamen mit ihrem Denken von der menschlichen Ebene nicht klar. Ihre Theologie wurde auf den Kopf gestellt. Sünde, vergeben, geht das überhaupt? Nicht einmal durch die Opfer, das Fasten, die Gebete und wer weiß, was ihnen sonst noch durch den Kopf geschossen ist, als Jesus das gesagt hat, Sünde vergeben ist Gottes Sache. Das kann und darf der Mensch nicht. Darum kann es nur Gotteslästerung sein, was Jesus hier tat. Das war doch eine ganz normale Reaktion der Gesetzeshüter. Aber nur, weil sie das Wort Gottes nicht wirklich kannten. Und darum ist es für uns so ungeheuer wichtig, dass wir im Wort Gottes studieren und nachlesen, was steht da wirklich. Dass wir den Heiligen Geist darum bitten, öffne du uns dein Wort. Jetzt stellt Jesus die Gesetzeslehrer auch noch bloß. Er deckt ihr Denken auf. War das nicht eine Provokation, was Jesus hier sagt? Wie ist es dem Gelähmten gegangen? Wir wissen es nicht. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, du, den Blödsinn, den du da gemacht hast, den vergebe ich dir. Oh, da geht es meiner Seele gleich besser. Vielleicht ging es dem Gelähmten auch so. Jedenfalls war das eine Situation angespannt, wie bei einer Gerichtsverhandlung. Man hat fast dieses Genistern gehört. Wie ein Bogen, der bis zum Äußersten gespannt ist, bevor der Pfeil wegfliegt. Was hast du, Jesus, jetzt zu deiner Verteidigung zu sagen? Wie kommt Jesus jetzt aus dieser Zwickmühle heraus? Bitte? Ah, ja, okay. Was ist leichter, Sünde zu vergeben oder heilen? Jesus fordert auch uns heute heraus mit der gleichen Frage. Was ist leichter, Sünde zu vergeben oder heilen? Oder anders gefragt, was ist wichtiger, geheilt zu werden oder von der Sünde freigesprochen zu werden? Hier sehen wir Jesus als ganz Mensch und zu gleicher Zeit ganz Gott. Als Sohn Gottes, als Menschensohn, wie er sich selbst bezeichnet, kann er Ja, hat er das Recht, Sünde zu vergeben? Um das zu untermauern, dass er die Vollmacht hat, heilt er den Gelähmten. Und jetzt können wir bei dem Wunder stehen bleiben, was das alles vom Medizinischen her bewirkt hat. Das ist unwahrscheinlich, was sich da binnen Sekunden vollzogen hat. Aber darüber dürft ihr zu Hause nachdenken. Wir wollen uns nochmal diesem Satz zuwenden. Was ist leichter, Sünde zu vergeben? Denn das ist ja unser Thema heute, Vergebung. Es war nicht nur für diesen Mann wichtig. Es ist von elementarer Wichtigkeit auch für uns. Hier geht es nicht um Notlügen, um Geiz, um Eifersucht, um Verleumdung. Dies ist alles nicht okay und braucht Veränderung in unserem Leben. Gar keine Frage. Nein, es geht um Leben und Tod. Aber Henry, könnt ihr jetzt einwenden, so krass kann man doch das nicht sehen. Mann vielleicht nicht, aber Jesus schon. Es geht um die Sünde, das Getrenntsein von Gott, das Aufbegehren gegen Gott, sich selbst als Maßstab zu sehen. Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Jesus, ich erkenne dich als meinen Lebensretter an. Denn du hast meine Rebellion mit deinem Leben bezahlt, damit ich leben kann. Ja, Jesaja 53 steht schon hier. Fürwahr, er, Jesus, trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre, und da trifft sich das mit Römer in Römer 3. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Wenn ich Jesus nicht als meinen Retter, der meine Schuld bezahlt hat, anerkenne, dann laufe ich dem ewigen Tod ins offene Messer. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Ich nehme die Vergebung an oder ich bin ein Todeskandidat. Damit wir leben, ewig leben können, hat es Jesus den Tod gekostet. Er hat den Tod auf sich genommen, damit wir ewig leben können. Es liegt an dir, ob du das Leben annimmst oder nicht. Heute, jetzt ist die Zeit, sich zu entscheiden. Ob du den Tod Jesu für dich annimmst und ewig lebst, oder ob du lebst und ewig tot bist. aus dem Angebot, das Jesus uns macht, ergibt sich für mich, dass ich mit anderen Menschen ins Reine kommen kann. Dass wir Menschen aneinander geraten, ist nichts Unnormales. Dazu sind wir viel zu menschlich. Aber ich muss diese Belastung nicht mit mir herumtragen. Ich kann durch Jesus Vergebung erfahren und kann sie an anderen weitergeben. Und das weiß jeder in einer Partnerschaft. Da kommt es immer mal wieder zu solchen Auseinandersetzungen. Und es ist gut, wenn wir lernen, aufeinander zuzugehen und uns die Vergebung vom anderen holen. Erst kürzlich habe ich das mit Ute erlebt. Aber wir dürfen aus der Vergebung leben. Dort, wo wir lernen, einander in der vergebenden Haltung zu begegnen, hat es auch heilende Wirkung für einen selber und für andere. Als Petrus fragte, wie oft muss ich vergeben, reichen 7-mal, erwiderte Jesus, nein, sondern 70 mal 7. Anders ausgedrückt, war jetzt zu schnell? Na? Ah ja, okay. Anders ausgedrückt, lebe in einer vergebenden Haltung. Ihr kennt ja alle die Geschichte vom Josef der Träumer aus dem Alten Testament. Wenn nicht, dann rate ich euch, schlagt mal 1. Mose Kapitel 37 auf und lest einfach mal die Geschichte zu Hause nach. Denn ich kann sie hier nicht alles erzählen. Josef wurde als Halbbruder von seinen anderen Brüdern nach Ägypten verkauft. Er war Sklave, kam ins Gefängnis. Nach Jahren wurde er der zweitwichtigste Herrscher in Ägypten. Und wie es so sein muss, kam eine große Trockenheit. Ihr seht, ich lasse vieles aus. Und die Trockenheit ging auch über die Grenzen von Ägypten hinweg. Und so kam es, dass seine Brüder eines Tages vor ihm standen, weil sie Nahrung brauchten. Und sie erkannten ihn nicht als dieser Herrscher, als dieser feine Mann. Aber beim dritten Mal gab er sich zu erkennen. Und die Brüder hatten mordsmäßig Angst. Und was sagt Josef? Ihr habt es böse gemeint mit mir, aber Gott hat es gut gemeint. Gott hat mich vor euch hingeschickt nach Ägypten, damit wir als Volk überleben. Da war kein Nachtragen. Da war vergebende Haltung. Hier wurde Vergebung gelebt. Geschwister, wir beten doch in der Gemeinde, damit die Gemeinde wächst. Beten wir darum, damit die Vergebung in unserer Gemeinde wächst. Dann wachsen wir auch als Gemeinde. Dann werden wir ein Wohlgeruch. Dann ziehen wir andere an. Dass Gott uns vergeben hat, hat Jesus sein Leben gekostet, damit wir das Leben gewinnen. Matthäus 6, 12, ein Vers aus dem Vaterunser, da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie wir bereit sind zu vergeben. Und das ist eine ganz, ganz gewaltige Herausforderung für uns, für unser tägliches Zusammenleben. Denn was sagen wir hier im Vaterunser? Jesus, du brauchst nur vergeben, wenn ich bereit bin, dem anderen auch zu vergeben. Nichts anderes. Und da sehen wir, dass es wichtig ist, dass wir lernen, in einer vergebenden Haltung zu leben. Psalm 32, 1 bis 5. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem sie Sünden bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Geist kein Falsch ist. Denn da ich wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünden und meine Schuld, verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will den Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünden. David redet hier von psychosomatischer Krankheit. Ist uns das aufgefallen? Als ich die Sünde verschweigen wollte, verschmachteten, ging mein Körper kaputt. Wurde ich krank am Körper? Psychosomatische Krankheit. Nichts anderes. Und wenn wir gesund werden wollen, an Leib, Seele und Geist, dann tun wir gut daran, wenn wir eben in einer vergebenden Haltung leben. Und das jedem Menschen gegenüber. Und nicht nur meinem Partner, sondern auch den Menschen, die mir wehgetan haben und vielleicht schon lange nicht mehr leben. Denn wenn ich den nicht vergeben habe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich als Christ auf der Stelle trete und nicht weiterkomme. Das hat Folgen. Nicht nur Schuld zwischen Menschen und Gott belastet und macht unfrei, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Unweigerlich belastet es auch die Beziehung zu Jesus und die Gemeinde und hemmt das Wachstum. Ich könnte hier viel aus meinem Leben erzählen, von wegen Vergebung, von Leuten, die mich runtergemacht haben. Und wo Gott enorm viel Gnade mir gegenüber erwiesen hat, dass ich gesagt habe, jawohl, ich bin so weit, dass ich meinen Peiniger sogar die Hand reichen möchte. Sie leben nicht mehr. Aber Vergebung ist der erste Schritt und Versöhnung wäre dann der nächste Schritt, dass ich dem Peiniger die Hand reichen kann. Das heißt, wie ich mit Sünde umgehe, hat immer negative oder positive Auswirkungen auf meinen Umfeld. Ich kann privat nicht sündigen. Das geht einfach nicht. Das, was ich im stillen Kämmerchen oder versteckt im Keller vielleicht mache, Das werden irgendwann die Spatzen vom Dach pfeifen. Ja, okay. Hebräer 12, 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse, und hier geht es eben um nicht vergebene Schuld, Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Das ist genau das, was ich vorher versucht habe aufzuzeigen, dass ich nicht privat sündigen kann. Dass sich das auf die Gemeinde legt. Ich möchte noch an einem Bild einiges deutlich machen. Genau. Ja, das erste. Geht nicht mehr. Naja, okay. Unten auf der Stufe wäre: Entscheide dich zu vergeben. Das ist meine Entscheidung, die ich tun kann. Und wenn ich vergeben habe, dann kann ich auch mal den Schmerz anschauen und den Schmerz fühlen und noch vielleicht noch mal durchleben, um wirklich loslassen zu können. Und dann ist es wichtig, dass ich es auch wirklich an Gott loslasse. Und dann der nächste Schritt. Aha, okay, weiter. Aha. Mag nicht. Komisch. Naja, ist egal. Wichtig ist, gib es Gott ab. Verzichte auf die Rache. Ganz, ganz wichtig für uns. Wenn wir heil werden wollen in unserer Seele, verzichte auf die Rache. Und dann überleg dir, wo hängt es da bei mir vielleicht auch Gott gegenüber? Weil er mir Dinge ins Leben geschickt hat, die ich absolut nicht für mich akzeptieren will. Und sag Gott, nee, so nicht. Geschwister, das ist Rache gegen Gott. Und dann im Persönlichen, segne die Person. Einen ganz wichtigen Schritt. Verzichte auf Rache. Denn Gott sagt, Rache ist mein. Er wird mit dem Menschen schon ans Ziel kommen. Und das nächste, segne die Person. Es mag dir vielleicht ein bisschen komisch vorkommen. Es mag dir auch schwer fallen, was meinen Peiniger, der mir so viel angetan hat, soll ich segnen? Ja, Geschwister. Probiert's aus. Ich kann euch nur Mut machen. Es gibt so viel Freiheit da drin. Es setzt euch frei, indem ich bereit bin zu segnen. Wenn ich nicht bereit, aha, weg ist. Okay, aber ihr habt das Bild gesehen. Auf der einen Seite war dieses Fenster vergittert. Und wenn ich nämlich nicht vergebe, und da steht drüber, Unversöhnlichkeit bringt Gefangenschaft. Das heißt, wo ich nicht bereit bin zu vergeben, da setze ich mich selber in die Gefangenschaft. Da bin ich nicht frei. Mag mein Peiniger frei rumlaufen, aber ich halte daran fest und kann durch die Gitterstäbe schauen. Zum Schluss noch der Vers aus Kolosser 3. Und das war jetzt nur ein ganz kleiner Einblick, auch von der Bibel her, was Vergebung bedeutet und wie Vergebung frei machen kann. Es war nur ein ganz kleines Kuchenstück, was ich jetzt heute versucht habe, deutlich zu machen. Kolosser 3. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die heiligen Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Einer trage einen anderen, was? Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und wie der Herr uns vergeben hat, das wissen wir. So vergebt auch ihr. Herr Jesus, und darum möchte ich dich bitten, dass wir das lernen, immer wieder ganz neu. Vielleicht sind es Tage, wo wir jeden Tag das durchbuchstabieren müssen. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, das durchzubuchstabieren. Ja, dass du uns da verändern kannst, neu gestalten kannst, dass wir dir ähnlicher werden. Denn dir hat es das Leben gekostet und du hast uns freigekauft. Herr, und letztlich kostet uns das eine Überwindung und du holst uns aus diesem Gefängnis heraus und setzt uns frei. Und dafür möchte ich dir danken. Mach uns das immer wieder neu bewusst, dass dahinter deine unwahrscheinlich große Liebe steht. Hab Dank dafür. Amen.